Hallo und herzlich willkommen. Fokus KI, euer Podcast rund um das Thema künstliche Intelligenz, Folge Nummer 57. Und wir müssen uns einem Thema widmen. Den haben wir uns einmal schon mal hier als Hauptthema gewidmet, immer wieder am Rande gestreift, und heute muss es einfach raus. Es muss einfach raus. Was raus muss, das erklären wir euch nach dem Intro.
Hallo und herzlich willkommen zu Fokus KI. Dein Podcast rund um die künstliche Intelligenz. Und hier sind deine Hosts, Ronny Siegel und Stefan Ponitz.
Hallo, lieber Ronny, wie geht es dir?
Ja, alles bestens, alles im grünen Bereich, inklusive der Natur da draußen, die ist auch im grünen Bereich. Und wie sieht es bei dir aus, Stefan?
Ja, ich habe gerade eben gedacht, wie ich das Intro gemacht habe, habe ich gedacht, du hörst beim Ronny Vögel im Hintergrund, da zwitschert es aber ganz schön laut.
Ja, hier ist der Rambule, ne?
Ja, bei mir ist auch soweit alles gut. Ich freue mich auch, dass wir tief im Frühling inzwischen drin stecken, dass es wieder grün wird. Das ist ja schon auch eher so meine Jahreszeit, wenn es dann wieder warm kommt. Ich habe so ein privates Projekt, ne? Das ist jetzt gar kein Podcast-Thema. Aber ich werde jetzt meinen Garten, der eigentlich bisher so ein Ziergarten war, also so 1000 Quadratmeter, die ich da habe, die werden aber jetzt komplett in einen Naturgarten umgewandelt. Und das mache ich natürlich mit KI. Da habe ich ein ChatGPT-Projekt und ChatGPT ist da mein Co-Gärtner. Und mit ChatGPT zusammen mache ich das. Wir zwei kriegen das hin.
Sehr, sehr geil. Und dann werden die humanoiden Roboter aus China geholt, die Arbeit für dich erledigen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Glücklicherweise macht ihr so ein Naturgarten relativ wenig Arbeit, ne? Also eigentlich ist er total wichtig für die Biodiversität, und er macht auch noch wenig Arbeit. Ich fand das so schön irgendwie, da ging es um den klassischen Rasen, ne, der so total sinnlos ist, total pflegeintensiv ist, im Sommer total teuer ist, weil er gewässert werden muss. Und trotzdem lieben Menschen diese riesen Rasenfläche, die einfach für nichts gut ist. Für nichts, nicht für die Tiere, nicht für den Menschen, nicht fürs Klima, für gar nichts ist die gut. Also, das ist mein Projekt im Frühling jetzt. Haben wir gestartet vor 3-4 Wochen mit meinen Kindern zusammen, mit meinen Töchtern zusammen. Und wir werden Frösche, Schlangen und Eidechsen uns in den Garten holen.
Ja, finde ich super. Eine echt klasse Idee. Hat man auch gleich viel, viel mehr zu entdecken und viel, viel mehr zu sehen. Ja, kann ich nur befürworten.
Und immer mit KI an der Seite.
Ja, und gleich einen Bienenstock daneben stellen, da habt ihr dann auch gleich euren persönlichen Honig von eurer Wiese.
Das stimmt, ja. Also die Planung ist zumindest da, gegebenenfalls auch so einen Bienenstock dann noch irgendwie hinzubauen.
Ja, ja, perfekt, super.
Ronny, wir wollten heute uns nochmal über das Thema Geo unterhalten. Es ist ich muss jetzt ein bisschen aufpassen in diesem Podcast, dass ich nicht zu emotional werde, weil da mein Blutdruck immer hochgeht. Das ist schon immer so im Online-Marketing, auch wenn Performance-Marketing-Agenturen dann irgendwie kommen und, sag ich mal so, mit dem Kunden, den Kunden so ein bisschen als Spielball sehen und glauben, sie könnten alles Mögliche mit den Kunden machen. Und ich habe gerade so das Gefühl, diese Situation haben wir auch wieder beim Geo. Vielleicht lass uns mal anders einsteigen für diejenigen, die noch ein bisschen weiter weg sind von dem Thema. Ronny, was ist denn Geo?
Na, Geo ist die Fortsetzung von SEO. Also früher haben ja viele Agenturen eben Suchmaschinenoptimierung gemacht. Und in der Zwischenzeit eben preisen die Firmen, also meistens diese Firmen, eben eine Optimierung für KI-Suchmaschinen an, so dass man eben in KI-Suchmaschinen besser gefunden wird. Gut auf den Punkt gebracht?
Absolut. Und klingt ja auch total plausibel, ne? Immer mehr Menschen wandern von der Google-Suche weg und lassen sich irgendwie von KIs ihre Fragen beantworten. Die KIs, manchmal nennen sie Webseiten, manchmal auch nicht. Und klar stellen sich jetzt Unternehmen A die Frage, wie werde ich dort angezeigt, dass ich gegebenenfalls Traffic komme? Und viele der SEO-Agenturen, die natürlich jetzt merken, dass das SEO-Thema vielleicht ein bisschen nachlässt oder dass das nicht mehr ganz so ein heißes Thema ist, wie es die letzten 20 Jahre waren, meinen darauf auch gute Antworten zu haben. Jetzt ist die Frage, wie gut sind denn diese Antworten? Es ist fast schon so ein bisschen eine rhetorische Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal, Ronny. Wie gut, glaubst du, sind die Antworten, die momentan so das Gros der SEO- oder Geo-Agenturen darauf geben, wenn ein Unternehmen anfragt, könnt ihr mich in Suchmaschinen, in KI-Suchmaschinen platzieren?
Also was die Agentur dir sagen wird, natürlich kriegen wir das hin. Also definitiv, dafür haben wir genau die richtige Expertise.
Selbstverständlich wird sie das sagen. Und wie gut findest du diese Antwort?
Ja, gar nicht gut. Also das Witzige dabei ist ja, ich bringe dann immer so ein schönes Praxisbeispiel. Also ich muss jetzt mal schauen, wann haben wir die Folge gemacht, SEO, also ist SEO tot? Und das ist wirklich ungelogen anderthalb Jahre her. Also im November 24 haben wir diese Folge produziert und veröffentlicht. Und das sind wir genau, da hatte ich ja schon damals, hatte ich ja schon gesagt, okay, das Thema ist SEO, ist halt tot. Und meine persönliche Vermutung ist halt, jetzt versuchen halt eben ein Großteil dieser Agenturen, weil wir bekommen das ja auch gerade mit, dass eben in der Agentur, in der Online-Marketing-Agenturlandschaft ist wirklich gerade echt Druck auf dem Kessel, dass viele da natürlich versuchen, irgendwo einen alternativen Weg zu gehen. Also anstatt darüber nachzudenken, was ist denn jetzt wirklich das, was eben in Zukunft relevant werden wird, versucht man eben, das eigentlich ein bisschen zu adaptieren, was man schon jahrelang gemacht hat, um dann eben daraus wieder zu versuchen, ein neues Produkt zu kreieren. Und ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel, was ich immer bringe, wenn mich Leute fragen, naja, wie soll ich denn jetzt eben mich für KI-Suchmaschinen optimieren? Oder soll ich denn so einen Dienst buchen, bei dem ich eben meine Webseite, meine Präsentation für KI-Suchmaschinen optimieren kann? Dann sage ich meistens, ja gut, okay. Also bringe ich dann so ein Praxisbeispiel, was mir wirklich passiert ist und erzähle dann immer so die Story, dass ich ja sehr, sehr viel mit Perplexity agiere, also eine ganz, ganz klassische KI-Suchmaschine. Mhm. Und als ich letztes Jahr in Japan war, habe ich natürlich mit dieser KI-Suchmaschine auch jemanden, also ein Unternehmen gesucht, was mein Handy repariert, weil ja der Akku sich von dem Handy aufgebläht hat damals. So, und ich musste halt also suchen, bin also in Tokio gewesen, habe mit der KI-Suchmaschine recherchiert, vorab schon, auch auf dem Flughafen, habe gesagt, du, ich brauche eben einen Laden, wo ich den Handy-Akku reparieren kann, also was mit dem Handy-Akku repariert, mein Hotel ist da und da, der Laden soll englischsprachig sein. Und alles gut und fein, und ich habe natürlich auch Ergebnisse bekommen, ich habe auch eben Ergebnisse eben mit eben Verlinkung zu Google Maps bekommen. Also ich konnte auch schnell auf Google Maps verifizieren, okay, existiert der Laden, man hat den Laden geöffnet und bin dann hingelaufen zu dem Thema. Und jetzt kommt der große Unterschied zu SEO. SEO ist die Disziplin damals gewesen, also Benutzer aus der Suchmaschine in den Laden zu bringen. Und man konnte das messen. Geo kann man nicht mehr messen. Das bedeutet, als ich dort im Laden aufgetaucht bin, bin ich nicht von der KI-Suchmaschine vorher, also habe kein Signal gesendet an das Unternehmen, habe gesagt, hey, ihr habt vielleicht gutes Geo gemacht und ich bin über eure KI-Suchmaschine zu euch in den Laden gekommen. Das bedeutet, das, was ich den Leuten immer aktuell empfehle, ist, das allererste, bevor ihr über Geo nachdenkt, ist darüber mal nachzudenken, wie könnt ihr überhaupt ermitteln, ob diese Maßnahmen in Zukunft was bringen sollten. Also das bedeutet, der erste Step ist, mal irgendwo in dem Customer, in dieser Customer-Beziehung eine Abfrage zu starten, woher kennst du uns eigentlich? Und da scheitern schon die meisten Unternehmen dran, weil die wissen nie, welche Maßnahmen, welche Aktionen. Das reden wir halt vom First Data eben Tracking. Aber solange das nie geklärt ist, würde ich über Geo mir gar keine Gedanken machen, weil mir ja versucht, den Traffic, den man aktuell aus den Suchmaschinen verliert, irgendwie über dieselbe Funktion wieder zurückzubekommen.
Also das ist schon mal, finde ich, einer der ganz wichtigen Punkte, wobei ich auch hier frag mal den Nutzer, woher, wie er auf uns gekommen ist, finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil das natürlich extrem schwammige Aussagen sind und oftmals Nutzer zwar was antworten, aber das war vielleicht gar nicht der erste Touchpoint, weil sie gar nicht mehr so richtig bewusst wissen, was der erste Touchpoint war. Also das ist auch. Und deswegen bleibt es aber bei der Grundaussage, es ist nicht messbar. Ne? Die Beziehung ist einfach nicht messbar von Suchanfrage in KI und dann gegebenenfalls, können wir mal bei den Webseiten bleiben, da ist es vielleicht sogar eher noch ein bisschen einfacher, aber selbst da geht es nicht, zu sagen, okay, Besucher auf der Webseite. Ne? Ich kann auf der einen Seite sehen, wie viele Besucher kamen von KI-Suchmaschinen, das funktioniert natürlich schon in meinem Web-Tracking, Google Analytics oder ähnliches. Ich weiß aber nicht, was war die Ursprungsfrage gewesen. Anders als beim SEO, wo wir über die Search-Konsole ganz klar dieses Verhältnis messen, die Click-Through-Rate. Was allerdings auch ja selten gesagt wird, ne? Ich sag mal, die Not der Webseiten ist ja momentan, dass sie ihren organischen Traffic nach und nach verlieren. Und die SEO-Geo-Agenturen sagen, ja, das ist doof, aber wir haben die Lösung, du musst jetzt Geo-Optimierung machen. Was allerdings eher verschwiegen wird, ist, dass Geo-Optimierung ein ganz anderes Ziel hat, eine ganz andere Ziel-KPI. Ne? Also ich sag mal, die SEO-KPI war immer Traffic gewesen. Ne? Daran haben wir es immer festgemacht. Wie viel Traffic haben wir über Keywords, wie viel Traffic haben wir über Content in der organischen Suche irgendwie generieren können. Bei Geo ist das Ziel Impressions, also Sichtbarkeit, wie oft wurde ich rezitiert von der KI. Aber ein Zitat, wenn die KI meine Webseite zitiert, ist noch lange kein Link auf meiner Webseite. Das hängt auch extrem stark davon ab, was wird denn da eigentlich zitiert? Ne? Was war denn die Suchintention gewesen? War sie transaktional? War sie informational? Informationaler Traffic ist einfach weg. Den kann ich auch mit Geo nicht wiederholen. Dann kann ich die Geo zwar mit meiner ganzen Kompetenz, mit meinen Blogartikeln, mit allen Content-Marketing-Themen kann ich die super füttern und die freut sich da mega drüber, dass ich ihr das alles gebe. Sie wird mir aber nichts zurückgeben. Nicht einen einzigen Klick werde ich bekommen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass Geo-Agenturen so verkürzt darstellen, dass Geo jetzt die Lösung wäre für die SEO-Verluste, die man hat. Ne? Und da nicht ein bisschen tiefer in das Thema eintaucht.
Ja, du bist also, ich bin komplett bei dir. Ich würde das nur vielleicht nochmal eben erweitern. Wie du schon sagtest, SEO hat ja immer das Ziel, dass du eben Traffic bekommst auf die Webseite. Geo ist eine reine Brandmaßnahme. Also das bedeutet, du stärkst maximal deine Marke. Und jetzt sind wir genau bei dem Problem, was du eben auch erzählt hast.
Wenn überhaupt, ne? Nicht messbar momentan.
Nicht messbar. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Also ich höre ja immer wieder so eben Beispiele, wo man sich dann eben so ein Fragenset zusammenbastelt und dieses Fragenset eben versucht, anhand dieses Fragensets, was man dann immer in KI-Suchen reingibt, zu sehen, ob man diese Maßnahme, ob die was gebracht hat oder nichts gebracht hat. Das sind aber nur Indikatoren. Also wir wissen ja gerade aus der SEO-Landschaft, das hat ja auch Google immer wieder gesagt, dass über 14% aller Suchanfragen, die eingegeben wurden in der Suchmaschine, vorher noch nie eingegeben wurden. Das war ein stabiler Wert über Jahre. Wir haben jetzt Spracheingabe und ich gehe davon aus, dass die Anzahl oder der Fragen, die eingegeben werden, mit der Formulierung, wie sie eingegeben werden, und die vorher noch nie eingegeben wurden, keine 14% mehr sind, sondern die werden wahrscheinlich weit über 90% sein, weil jeder irgendwas anders formuliert. Das bedeutet, wenn man so ein Set sich zusammenbastelt, um danach eben zu analysieren, ob irgendeine Maßnahme irgendwas gebracht hat, fehlt halt dieser Punkt, wie viele Impressionen habe ich denn eigentlich erzielt auf Basis dieser Fragen, die gekommen sind. Das, was wir früher über die Search Console eben rausbekommen haben, das haben wir nicht mehr. Und deswegen ist das eigentlich nur eine Mutmaßung, die man anstellt und so ein bisschen Blick in eine Glaskugel.
Ja, und anders auch hier, ne? Auch das vielleicht nur noch ergänzend, anders als das bei SEO der Fall war, wenn du auf das Shorttail-Keyword, also auf das einzelne Keyword, gut optimiert warst und gefunden hattest, dann hattest du ganz viele positive Streuungen auch in die Longtails entsprechend reingehabt. Ne? Dann gab's ganze, und das ist bei KI ganz anders. Ne? Da reicht die kleinste Wortveränderung, ne? Die Frage, du hast eben gesagt, Variation von Fragen, und die kleinste Veränderung dieser Frage reicht und das Ergebnis wird komplett anders werden. Ne? Da gibt's überhaupt keinen Bezug dann dazu. Und jetzt kann man die ganze Sache noch komplexer machen. Wenn du heute zum Beispiel fragst, was ist die beste Shopify-Agentur Deutschlands? Na, dann ist die Antwort klar. Fragt mal den Ronny. Ja? Der kann euch da helfen an der Stelle. So, jetzt fragst du aber unterschiedliche Chatbots und dann kriegst du unterschiedliche Antworten. Ja? Also Gemini schlägt dir andere beste Shopify-Agenturen vor, als das ChatGPT machen würde und wiederum andere als Perplexity und wiederum andere als Claude an der Stelle. So, das heißt, die Frage, die ich mir auch stellen muss, für welchen Chatbot möchte ich denn jetzt tatsächlich optimieren? Ne? Und muss auch an diesem Chatbot dann am Ende, sage ich mal, die Fragen stellen. Und jetzt könnte ich nochmal überlegen, okay, mache ich das jetzt für jeden Chatbot separat oder habe ich irgendwie das Gefühl, naja, wenn es bei dem einen klappt, bleibt es bei den anderen auch. Das ist so ein bisschen wie Google und Bing. Ne? Die meisten sind auf Google gegangen und die Bing auf dem Schirm hatten, hatten gesagt, naja, komm, Bing ist schon ähnlich wie Google. Die nehmen sich auch viel von dem Index ab, gucken sich da ab. Das wird schon einigermaßen auch funktionieren. Aber das ist bei KI halt auch nicht so. Ja? Und warum ist das nicht so? Weil wir auch Trainingsdaten haben. Auch Trainingsdaten führen zu Suchergebnissen und die enden zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, und dann kommt noch dazu, wir dürfen nicht vergessen, so eine KI-Suchmaschine, das ist natürlich immer, die versucht natürlich immer kontextbezogen zu beantworten. Das bedeutet, wir haben ja früher haben wir eine Suche eingegeben bei Google, eine Suchphrase und haben Ergebnisse bekommen, 10 Stück. Und wenn wir damit nicht zufrieden waren, haben wir eine neue Sucheinfrage reingegeben. Was machen wir jetzt in der Interaktion mit dem Chatbot? Wir geben das rein und fangen an, durch weitere Fragen eben immer mehr und mehr diese Ergebnisse zu verfeinern oder Nachfragen zu stellen. Und diesen Gesamtkontext, den betrachtet natürlich auch die KI-Suchmaschine. Also das bedeutet, letztendlich wird das immer so, differenziert die sich oder verfeinert diese Ergebnisse immer mehr. Und wir konnten nicht immer mehr von einer Frage ausgehen, sondern müssten immer fragen, was war denn der Gesamtkontext, den der Nutzer gerade eingegeben hat.
Absolut, genau. Nächstes Thema, was es auch problematisch macht, also wir zählen euch jetzt hier nochmal so ein paar Themen auf, die vielleicht plausibel machen, warum Geo-Optimierung nicht einfach so eine Regel ist wie bei SEO, wo wir seit 20 Jahren immer wieder erforscht haben und bis heute noch nicht hundertprozentig wissen, was sind die Einflussfaktoren. Anderes Thema ist natürlich der kausale Zusammenhang. Also bei Google gab es immer einen klaren Zusammenhang, ne? Ein Suchwort führt zu einem signifikanten Ergebnis, was auch, wenn der Google-Algorithmus sich jetzt nicht großartig verändert hat, auch in der Regel reproduzierbar war, die Suchanfragen. So, das ist bei der KI ausgeschlossen, denn die KI fördert genau das, ne? Wenn ein bisschen tiefer in diesem Large Language Model drin ist, es gibt auch diesen Regler, das ist der Temperature-Regler, da könnt ihr genau diese Varianz, wie variabel sollen denn Suchergebnisse sein, könnt ihr dort einstellen. Und die ist niemals auf 0 und die ist auch niemals auf 100, weil dann funktioniert eure Suche nicht. Sie wird immer in irgendeiner Form, dann funktioniert die KI nicht. Sie wird immer in irgendeiner Form variabel sein. Und diese Variabilität alleine, schließt ja schon aus, dass wir signifikante reproduzierbare Ergebnisse bei einer KI bekommen. Ja? Wird aber auch verschwiegen an der Stelle. Es wird aber gesagt, ja, wenn du diese W-Frage optimiert hast und dann diese W-Frage bei der KI gestellt wird, dann wirst du immer kommen. Nein, du wirst nicht immer kommen, weil genau diese Varianz, diese Temperatur des Modells einfach dafür sorgt, dass es gegebenenfalls dort auch Abweichungen gibt.
Ja, also man hört immer wieder raus, also das Schöne ist ja, wir sind uns ja einig. Ne? Wir sind vielleicht bei gewissen Begrifflichkeiten noch nicht klar definiert, aber das ist letztendlich, ich sage auch immer wieder, das ist so ein Glaskugelschauen. Also das bedeutet, also wenn ich als Unternehmer heutzutage, und uns betrifft es ja letztendlich genauso, eine Entscheidung treffe, investiere ich das Geld in so eine Maßnahme, würde ich ganz klipp und klar sagen, nein, würde ich nicht tun. Sondern ich würde es wirklich in andere Maßnahmen investieren, die einen besseren Hebel haben und wo man auch schneller eben wirklich gut, also ich sag's mal so, wirklich Ergebnisse auch sieht, die man auch verifizieren kann. Geo zählt definitiv nicht dazu.
Ja, und definitiv, ja. Ich möchte noch zwei andere Punkte noch mitgeben, die auch noch sind. Man muss auch mal auf die Modelle draufschauen, wie arbeiten denn diese Modelle, ne? Also vor allem, wenn es um das Thema solcher Suchanfragen geht, wer ist jetzt, was weiß ich, der beste KI-Berater in Frankfurt? Ja, ist klar, wer da eigentlich kommen müsste, kommt aber nicht überall. Und woran hängt, womit kann das noch zusammenhängen? Das ist weitgehend, also das ist deutlich besser geworden bei ChatGPT, aber es war bis vor 4, 8 Wochen war das echt ein Problem, dass ChatGPT primär Trainingsdaten für die Suchanfrage hervorgezogen hat. Es war nicht gegeben, dass automatisch eine Online-Suche angestoßen wird. So, und das ist ein Unterschied zum Beispiel zu Perplexity und Gemini. Perplexity und Gemini hängen direkt an dem Google-Index dran, beziehungsweise Perplexity, weiß ich gar nicht, glaube ich, am Bing-Index. Sie hängen auf jeden Fall, sind sie indexbasiert. Und diese Indexe, die werden kontinuierlich aktualisiert. Trainingsdaten halt nicht. Das heißt, eine KI wie ChatGPT oder wie Claude, die an keinen Trainingsdaten drin hängen, haben dort eigentlich nur eine Gewichtung bis bei ChatGPT beim aktuellen Modell ist es, glaube ich, Sommer 25. Je nach Modell kann es aber auch noch länger zurück sein. Es gibt auch Modelle, die nur bis 23 Trainingsdaten haben. Das heißt, eure Geo-Optimierung, die ihr jetzt macht, die wird die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre auch überhaupt nicht in der KI-Suchmaschine ankommen, weil sie in den Trainingsdaten nicht drin ist, ne? Die würde, wenn überhaupt, nur bei Gemini oder bei Perplexity ankommen, weil die direkt an einem organischen Index in irgendeiner Form dranhängen. So, das vielleicht auch das nur nochmal als Gedankenspiel, wenn man jetzt überlegt, für welche KI möchte ich denn jetzt, wenn überhaupt, ist vielleicht noch nicht die beste Idee, Geo-Optimierung machen, dann schaue ich vor allem auf Gemini und auf Perplexity, weil bei den anderen Suchmaschinen die Live-Suche eine untergeordnete Rolle spielt dabei. Also, Ronja und ich, wir sind uns da einig und vielleicht konnten wir euch da auch ein Stück weit überzeugen und Einigkeit mit herstellen. Ist ein schwieriges Thema momentan. Ne? Mit dem Thema Geo ist es vor allem, also eigentlich ist es nicht schwierig, es ist deswegen schwierig, weil es gerade in der Agenturlandschaft momentan sehr en vogue ist, zu sagen, wir haben bisher SEO gemacht, deswegen können wir auch Geo irgendwie ganz gut und es werden Halbwahrheiten erzählt. Es gibt anekdotische Beispiele, die einmal funktionieren, aber nicht signifikante Nachweise, dass es immer funktioniert. Aber diese anekdotischen Beispiele, die werden dann gerne gezeigt in YouTube-Kanälen oder auf Webseiten oder ähnliches. Muss man immer ein bisschen hinterfragen. So, trotz allem, und Ronny, das müssen wir jetzt trotzdem auch in den letzten Minuten nochmal mitgeben, es gibt natürlich ein paar sinnvolle Dinge, ne? Wo man sagen kann, da gibt es eine gewisse Plausibilität, dass das funktionieren könnte, wenn wir das machen, ohne dass wir es nachweisen können, aber das macht einfach, ist logisch sinnvoll. Was fallen dir denn da so für Maßnahmen ein, auf die man dann vielleicht jetzt mal gucken sollte, dass beim nächsten Index-Update oder beim nächsten Trainingsdaten-Update wir vielleicht ein bisschen besser gefunden werden von KI-Suchmaschinen?
Ja, das erste definitiv eben, sich mal anzuschauen, wie sind die Inhalte überhaupt strukturiert, also erstmal vom Groben strukturiert. Also ich würde immer einen Blog in der Zwischenzeit auch mit eben relevanten W-Fragen einfügen, eben was der Nutzer für Fragen stellen könnte, weil das weiß man, dass das KI-Suchmaschinen wirklich lieben, diese W-Fragen. Und das Zweite, was ich immer mitgeben kann, ist definitiv sich mit diesem Thema Schema Auszeichnung mal zu beschäftigen und seine gesamte Inhalte eben so auch auszuzeichnen, dass es eben von Maschinen auch verstanden wird. Und da redet man von Maschinen im Allgemeinen. Also wenn es von KI, das kann natürlich dann auch einer KI nutzen, aber im Allgemeinen eben, dass es eben Webcrawler oder eben auch KI-Suchen eben besser verstehen, was passiert denn hier auf der Webseite. Und das wiederum kann man hervorragend mit KI machen, weil die natürlich diese Informationen haben. Also für alle die, das ist so ein kleiner Best-Practice-Tipp, die noch jetzt wieder denken, oh Gott, was kostet das alles? Man haut den HTML-Text einfach rein oder die Info und sagt, hier, mach mal eine Schema.org-Auszeichnung, so dass es eben auch für eine KI-Suchmaschine theoretisch optimiert wäre und das kriegt man schön rausgespuckt, wie das Teil, so dass man es eins zu eins rüberkopieren kann. Könnte man theoretisch, hat man in der letzten Folge auch, kleine Automatisierung dazu bauen.
Absolut, genau. Thema W-Fragen, also das sind ja am Ende sind es natürlich auch Dinge, die kennen wir schon aus dem SEO-Kontext heraus. Da war das Thema W-Fragen natürlich auch ein Thema, ne? FAQs, man haben immer ganz gute Rankings gehabt. Das Thema strukturierte Daten war auch für Google immer wichtig. Da hat Google auch geguckt, ist in die Daten ausgezeichnet. Aber das Thema W-Fragen hat natürlich bei KIs zugenommen, weil hier typisch W-Fragen auch eingegeben werden, anders als es bei der Google-Suche ist. Vielleicht auch noch eine Anmerkung, was man noch tun kann. Zwei Dinge fallen mir noch konkret ein. Das eine ist Autorität. KI liebt Autorität. KI schaut drauf, also wenn jetzt jemand sucht, wer ist der beste Shopify-Experte in Deutschland? Und dann haben wir dann natürlich schon eine Superlative in der Fragestellung drin, wer ist der Beste? Und die KI liebt es. KI liebt es, wenn dann irgendwo steht, hier ist eine Liste der besten Shopify-Agenturen. Und die haben auch in der Regel, haben diese Listen dann auch ein sehr großes Potenzial, gelistet zu werden. Ne? So, deswegen ist es vielleicht auch eine ganz gute Idee, auch das auf der eigenen Seite zu erwähnen. Ne? Jetzt klingt das natürlich erstmal doof, wenn man irgendwie draufschreibt, ja, wir sind die beste Shopify-Agentur, aber das wäre tatsächlich eine sinnvolle Maßnahme. Ich sage mal ein bisschen Vorsicht, ne? Das ist für mich so wie so Keyword-Stuffing aus Anfang der Nuller- oder Zehnerjahre. Weil es natürlich immer so ein bisschen ist, ja, wir überlisten jetzt die KI-Suche und wenn die das irgendwann da nicht mehr überlisten lässt, kann das nach hinten losgehen. Aber man kann natürlich diese Superlativen auch ganz gut verstecken. Es gibt Auszeichnungen. Ihr seid bester Dienstleister 25 gewesen. Ihr habt eine Kununu-Auszeichnung, bester Arbeitgeber 2023. Sowas kommt auf die Webseiten und sowas kommt dann bitte nochmal als Text daneben. Probiert das mal aus, bei KIs nach dem zu suchen und ihr werdet ganz viele Vorschläge, auch wo diese Logos dann auftauchen, entsprechend bekommen. Also Autorität schaffen, am besten natürlich durch Backlinks und andere geben euch die Autorität, aber bei KI überprüft nicht auf Wahrheit, KI überprüft nicht drauf, ist das richtig oder falsch, sondern sie guckt einfach nach, wie wahrscheinlich ist dieser Satz auf dieser Webseite und wenn er auf der Webseite draufsteht, wenn Ronny auf seiner Webseite draufschreibt, wir sind die beste Shopify-Agentur der Welt und dann sagt KI, ja, das ist ja super, genau zu der Anfrage habe ich jetzt hier gerade jemanden und die KI überprüft natürlich nicht, ob das stimmt oder nicht. Also Autorität, Schärfen, Autorität nach vorne bringen, W-Fragen nach vorne bringen, Superlativen in irgendeiner Form verwenden, strukturierte Daten, und das sind klassische SEO-Maßnahmen, kommt der Crawler drauf, ne? Prüft eure Robots, ob die sauber konfiguriert ist, dass sie auch durchkommen. Das ist auch ganz witzig. Da findet man auch immer, ne? Momentan findet man mehr Hinweise, wie man KI-Suchmaschinen aussperrt, weil das so ein Datenschutz- oder Urheberrecht-Thema ist, ne? Dass man sagt, ihr müsst die KIs von euren Webseiten aussperren, weil ihr habt doch die Urheberrechte und die klauen euch die Daten. Aber das ist natürlich Quatsch, ne? Wenn ich in KI-Suchmaschinen gefunden werden will, dann soll sie bitte nehmen, die entsprechenden Daten. So, das sind alles Dinge, die sagen euch auch die Geoagenturen, mit dem Unterschied, dass die Geoagenturen euch weismachen wollen, dass das definitiv und auf jeden Fall hilft und dass es ganz viele Dinge gibt, warum das eigentlich Quatsch ist, so eine Aussage zu treffen. Nicht, dass die Maßnahme Quatsch ist, aber wir können sie noch nicht verifizieren. Genau wie Ronny das gesagt hat, wir können es auch gar nicht messen, und insofern ist so eine Aussage auch gar nicht valide, wenn sie getroffen wird. So viel zum Thema Geo.
Ja, und vielleicht noch der Hinweis, man sollte jetzt nicht gleich die beste Agentur schreiben. Also ich würde das nicht machen, weil dann hätte ich wahrscheinlich sofort eine Klage am Hals von einem Wettbewerber, der sagt, ja, wie hast du denn das jetzt herausgefunden? Aber wie du schon sagst, man kann es theoretisch auch ganz gut verstecken. Ne?
Das, ja, du kannst das über solche Siegel oder... Ja, genau. Was wir jetzt bei einem Kunden gemacht haben, ist zum Beispiel auch über Testimonials. Ne? Du kannst dir das auch in Testimonials sagen lassen. Was weiß ich, wir arbeiten mit Ronny Siegel jetzt seit einem Dreivierteljahr zusammen und haben ihn als den besten Shopify-Optimierer erlebt. Ne? So, und dann kannst du das über Testimonials, kannst du natürlich auch reinbringen. Wir geben jetzt keinen Tipp, einfach selber Testimonials sich auf die Webseite irgendwie zu kleben. Aber wir haben gerade auch mit einem Kunden die Tage darüber gesprochen, wie wir uns genau solche echte Testimonials von Kunden holen, indem wir zum Beispiel sagen, nicht Kunde, schreib uns mal bitte ein Testimonial, sondern gegebenenfalls schon mal ein Testimonial vorentwerfen, wo der Kunde nur noch abnicken muss. Erzählen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, diese Textbausteine auf die Webseite zu bekommen. Deswegen hast du recht, es ist keine gute Idee, das so von sich zu behaupten. Es wäre auch so ein bisschen Stuffing, ja? wie Keyword-Stuffing, finde ich auch jetzt nicht die glanzvolle Maßnahme an der Stelle.
Aber das Gute ist, was du gerade gesagt hast, das ist genau die Maßnahmen, die man jetzt machen sollte. Also sprich, wirklich diese Autorität zu schaffen für sich selber. Und da gibt es so viele Tools und so viele Möglichkeiten, wie man das eben erreichen kann oder wie man das aufbauen kann.
Überprüft ganz einfach wichtig. Mal eure Google-Bewertung, überprüft auch vor allem Kununu. Meine Erfahrung ist, dass KIs auch sehr intensiv auf Kununu schauen, wie sind Mitarbeiterbewertungen der Firma. Und die werden auch rangezogen für so eine Bestenliste, die KIs erstellen. Aber auch das, ne, kein signifikanter Hinweis. Ich kann es nicht überprüfen. Ich kann euch nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht. Ich sehe aber in den Suchergebnissen oder in den KI-Ergebnissen, dass das oftmals als Zitatenquelle genutzt wird. Insofern macht es vielleicht schon Sinn, diese Autorität auf allen Plattformen, die es so gibt, wo man sich bewerten lassen kann, einfach auch zu nutzen.
So, Stefan, jetzt die Frage. Sind wir in der Abschlussrubrik angekommen?
Wir sind in der Abschlussrubrik angekommen, ja.
Alles klar. Dann frage ich mal, was hast du denn in der letzten Zeit so Schönes mit KI ausprobiert?
Ja, ich hab's ja vor 14 Tagen schon in unserer Folge so ein bisschen angeteasert, und ich habe jetzt einfach bis auf unsere Geo-Folge gewartet, weil ich mich natürlich auch mit dem Thema Geo beschäftige. Und die Maßnahmen, die einigermaßen plausibel sind, wie zum Beispiel W-Fragen, das ist natürlich schon spannend, sag ich mal, zu sagen, okay, welche W-Fragen könnte eigentlich der Kunde in Bezug auf unsere Dienstleistung, also ein potenzieller Kunde auf unsere Dienstleistung stellen? Und da kann ich jetzt natürlich einfach so eine KI fragen, erstell mir mal aus Persona-Sicht X zu unserem Dienstleistungsangebot paar W-Fragen, dann geht es in die Trainingsdaten. Aber was mir da aufgefallen ist, das ist schon sehr generisch. Oder ist es so speziell, dass ich sage, es passt irgendwie überhaupt nicht? Und eigentlich möchte ich ja eine Analyse machen, was wirklich gefragt wird. Ne? Also nicht das, was die KI glaubt aus ihren Trainingsdaten, was gute Fragen sein könnten, sondern was geben denn Nutzer so im Netz ein für W-Fragen? Und da gibt es natürlich auch ganz viele Tools, die es dazu bedienen, wobei die meisten Tools total lächerlich sind, weil dann gibt es irgendwie was ein, was du wissen willst, und dann machen die einfach ein Warum, ein Wie, ein Was irgendwie davor. Also völlig, völlig hirnrissige Dinge an der Stelle. So, also habe ich mir gedacht, irgendwie muss ich doch an diesen Google-Index rankommen. Da muss man doch irgendwie W-Fragen irgendwie rausbekommen können. Zumindest könnten wir uns vielleicht ein Stück weit dem nähern, indem man sagt, okay, ich habe hier ein Themengebiet, das ich als Keyword habe. Aus diesem Themengebiet hole ich mir aus dem Google-Index entsprechende People also ask. Das ist ja so eine Funktion, die Google in seinen organischen Suchergebnissen anbietet. Oder aber auch direkte W-Fragen, die Google übrigens auch im Google-Index speichert, zeigt sie aber nirgendwo an. So, und das war so mein Thema in den letzten Wochen, dass ich mich mit verschiedenen SERP-Tools beschäftigt habe, mit APIs und N8Ns und ganz vielen Tabellen, um W-Fragen zu produzieren, die tatsächlich aus Echtdaten abgeleitet werden und nicht einfach nur, könnte vielleicht gut sein, dass so eine W-Frage kommt. Das war mein Thema.
Bisschen und Geo. Funktioniert jetzt?
Also ich kriege auf jeden Fall meine W-Fragen zusammen, genau. Oh, ich, also ich, cool. Sag mal, ich starte die KI, ich gebe das Thema vor, ich kriege meine W-Fragen zusammen, die sind dann markiert. Entweder kommen sie von den People Also Asked oder es kommt aus den Questions, die Google auch mit drin hat. Und jetzt der nächste Step wäre jetzt dann tatsächlich zu sagen, okay, mit einem REC-System auf diese W-Fragen im Prinzip Content entsprechend zu produzieren. Das erzähle ich dann vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, sehr geil.
Ronny. Und du?
Ja, also bei mir ist es halt wirklich so, ich bin ja wirklich eben seit Anfang des Jahres in dem Video-Content-Bereich selbst sehr aktiv.
Nicht mit der Hast du ja das letzte Mal auch schon erzählt, ne? Da haben wir ja auch schon ein
Genau, mit ein den Short-Videos. Aber was hat man so als eben YouTuber oder wenn man eben Video-Content eben produziert und das gerade auch eben im Unternehmenskontext immer für eine Baustelle? Man kann natürlich eben, gerade wenn du eben auch TikTok-Shorts und so weiter machst, du kannst nicht einfach die Musik verwenden von TikTok, weil dann hast du schnell eine Klage am Hals. Mhm. Also habe ich mir Suno angesehen, weil Suno hat ja die neueste Version rausgebracht, 5.5. Und ich kann nur sagen, die Musikindustrie ist aber sowas von tot. Also das Ding ist wirklich der Hammer. Also ich habe es auch verglichen mit den alten Modellen, mit dem 4.5er Modell. Und da klingt das alles ein bisschen blecherner. Also sehr, ja, blecherner. Also nicht so, wie es eigentlich, wie man es von einem guten Sound gewöhnt ist. Aber die 5.5er Version, die schlägt da richtig rein.
Also die haben mit jeder Versionsnummer haben die einen Riesensprung gemacht, finde ich. Der auch immer wieder beeindruckend ist. Also ich habe ja Sunos in meinen Vorträgen und Seminaren, zeige ich das immer, weil das irgendwie ist, was womit viele was anfangen können und auch viele, sag ich mal, sagen, okay, ich weiß, wo wir da angekommen sind. Und die 5.5er-Version, also Suno, das finde ich ja ganz spannend, Suno macht ja extrem viel auch momentan für Produzenten, ne? Dass man sagt, okay, wenn du so einen Producer-Account hast, dann kannst du da tiefer gehen und kannst dann wirklich, sag ich mal, auch Instrumentalisierung und einzelne Dinge irgendwie rein rausnehmen. Und das Geilste an der 5.5er-Version, Ronny, weiß ich, ob du das ausprobiert hast, du kannst ja ein Stimmtraining machen und kannst mit deiner Stimme dann singen lassen. Das funktioniert ja auch. Also die waren ja bisher schon immer hyperrealistisch, diese Stimmen, wo man gar nicht mehr weiß, hat das jetzt wirklich jemand gesungen oder nicht. Aber das kannst du jetzt in Suno 5.5 auch mit deiner Stimme machen.
Ja, habe ich schon nicht ausprobiert. Mache ich vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich kann nur sagen, also ich habe mich ertappt dabei. Man hat ja, wenn man seine eigenen eben, wenn man die Suno-App auf dem Smartphone, also auf dem Handy hat, kann man ja sich faktisch so eine eigene Playlist dann anlegen. Und ich ertappe mich immer wieder, dass ich beim Spazierengehen mir meine eigenen generierten Suno-Songs anhöre. Und da denke ich mir so, fuck, das ist schon wirklich geil. Ne?
Also, ja, es ist ganz spannend, dass das immer noch nicht so in der Masse verbreitet ist. Ne? Das ist immer noch, klar, in der Musikbranche kennt jeder dieses Tool, so in der KI-Bubble kennt es auch wahrscheinlich auch die meisten, die es irgendwie drin sind. Aber du kannst damit immer noch irgendwie einen riesen Hit landen, ne? Wenn du zur Geburtstagsfeier von der Oma irgendwie dir ein Suno-generiertes Geburtstagslied mitbringt und dann machen alle große Augen. Also noch funktioniert das ganz gut. Also selbst bei den Kiddies oder so ist das noch nicht so richtig angekommen, dass die da am Fließband irgendwie ihre eigene Musik produzieren, was mich echt wundert. Weil ich hatte das eigentlich schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, habe ich mal gesagt, das hat genau derselbe Spruch, ne? Zum Oma-Geburtstag ist super, aber macht's jetzt. In einem halben Jahr ist es weg, aber jetzt sind es anderthalb Jahre später und es ist immer noch nicht so weit.
Ja.
Suno, ja, mega geil.
Suno, richtig gut. Also ich kann auch sagen, so schnell habe ich das Abo, nur habe ich ein Abo bei einer KI noch nie abgeschlossen gehabt.
Genau, das Spannende ist, ne? Ich glaube, ist in kostenlosen Version kannst du ja mit der 4.5er oder mit der 5er produzieren. Das ja. Abo gibt dir ja vor allem Zugriff auf die 5.5er und du hast halt ein paar mehr Credits, dass du nicht so schnell irgendwie an so ein Credit-Limit stößt. Ne?
Und dass du es eben auch kommerziell nutzen kannst. Das ist
und
eben das
Wichtige. Nutzung, ja, genau.
Gerade im Unternehmensbereich, aber das ist halt, also es kostet nichts mehr.
Ne? 8 Euro oder was, ne? Oder 8 Dollar, 10 Dollar.
Ach, die hatten, glaube ich, eine Aktion. Ich bin irgendwie unter 100 Euro gewesen mit einem Jahresabo.
Für ein Jahresabo.
Ja.
Na gut, dann Ronny, ich wünsche dir viel Spaß jetzt heute Abend dann noch ein bisschen beim Musik produzieren und Musik hören. Genau, lass es krachen, ja. Das ist überraschend und dann bin ich mal gespannt, was deine Fanbase und deine Groupies dann zu deiner Musik gesagt haben, spätestens in 14 Tagen.
Ja, ich gebe dir mein Konzert.
So machen wir das, Ronny. Also, bis in 14 Tagen, ihr da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne Kommentare, Bewertungen auf eurer Plattform der Wahl, wo ihr euren Podcast hört. Und wir freuen uns, in 14 Tagen wieder mit euch zusammen zu sein. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye.